Hallo ihr Lieben, hier ist Angelika aus der Zukunft. Wir haben diese Episode noch vor der Bundestagswahl aufgenommen, sind dann aber leider nicht mit der Freigabe und dem Schnitt fertig geworden, noch rechtzeitig, weil gerade sehr viel los ist. Wie ihr wisst, kleiner Hinweis, Tickets kaufen, Podcast-Festival steht an. Anyway, wir haben uns jetzt trotzdem dazu entschlossen, diese Episode zu veröffentlichen, weil ein Großteil des Gesprächs sich rund um die globalen Bedingungen in Anführungszeichen der Baupolitik und des baupolitischen Diskurses dreht und wird die Einbettung oder das Verständnis, das wir versuchen zu schaffen, trotzdem als wertvoll erachten. Und im zweiten Teil, in dem wir eigentlich über die Wahlprogramme ausführlich gesprochen hatten, spreche ich jetzt gleich noch ein kurzes Update ein, nochmal einen kurzen Blick auf CDU, CSU und SPD und eine kleine Einordnung, was vielleicht kommen wird. Anyway, viel Spaß beim Reinhören. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zum Kontextur Podcast. Eine neue Episode ist raus und dazu begrüßen wir euch jetzt. Idee und Redaktion von Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner wie immer. Der Schnitt kommt von Rosa Toneik und die Grafik von Patrick Martin. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt und liked den Podcast gerne auf allen Plattformen. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne Kommentare hinterlassen oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail. Wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady tun. Und alle weiteren Infos und Links, wo, was und wie, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt los geht's!
Dann würde ich sagen, geht's los. Hallo Angelika.
Good morning. Willkommen zur Baupolitik-Folge. Es ist Februar. Es ist grau in Berlin. Katharina, wo sitzt du?
Genau, ich bin in Leipzig. Es ist der 7. Februar 2025. In ungefähr ein bisschen mehr als 2 Wochen ist die Bundestagswahl. Wir sind, würde ich sagen, sehr stark mit der politischen Lage beschäftigt in unterschiedlichen Rollen. Also ich merke das schon, dass ich wirklich gerade viel von meinem Tag auch da drauf geht, mich zu informieren, immer wieder irgendwie alle Zeitungen zu checken, alle Einordnungen zu lesen. Und du natürlich in anderer Rolle.
Ich bin beruflich sehr politisch beschäftigt. Also die meisten, die hier mithören, haben das ja vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich gewechselt habe von der ETH Zürich in den Bundestag als wissenschaftliche Mitarbeiterin für einen Abgeordneten und mit Schwerpunkt Baupolitik arbeite im Moment. Das heißt, ich stecke richtig drin. Letzte Woche, also die letzte Januarwoche, war krass. Die Brandmauer ist gefallen. Das habt ihr vielleicht auch alle mitbekommen. Das war auch im Parlament krass spürbar. Es hat auch echt krass viele Leute mitgenommen, die da arbeiten. Und wir sind natürlich im Wahlkampf. Und wir dachten, das nutzen wir mal, auch hier im Podcast, um über Baupolitik zu sprechen und die Bundestagswahl und was das eigentlich alles heißt. Genau, es ist also gerade alles in vollen Zügen im Gange. Und wie Katharina das schon gesagt hat, ich bin tatsächlich ja beeindruckt, wie viel du an Analysen und Einschätzungen du liest. Also ich mache das ja quasi beruflich. Aber es ist echt im Austausch mit dir, merkt man auf jeden Fall, dass du sehr viel mitliest und ja auch mitschaust. Also ich weiß, du hast ja auch die Bundestagsdebatte im Parlaments-TV mitgeschaut. Also für alle auch nochmal der Hinweis, man kann diese Debatten auch anschauen, findet ihr auch auf YouTube, beziehungsweise via Phoenix TV kann man eigentlich alles mitschauen. Und genau deswegen ist das eine perfekte Grundlage, um die aktuelle Lage und die Baupolitik zu diskutieren. Und wir machen das so ein bisschen, wie wir das auch schon gemacht haben bei der Real Estate Folge, eine gute Einordnung, zumindest aus meiner Perspektive, schaut nicht nur auf das Thema selbst, sondern auch auf die Umstände, in denen das Thema gerade diskutiert wird und auch stattfindet und sich entwickelt. Und wir sind natürlich beide nicht nur an Baupolitik interessiert, sondern auch an ja gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen und was passiert überhaupt auf der Welt. Und das wissen wir auch schon aus der Real Estate-Folge, die Bauwirtschaft ist super eng verknüpft mit der wirtschaftlichen Situation. Es gibt ja auch nicht nur die Architektinnen als Player, sondern eben auch große Baufirmen, Real Estate Developer und so weiter und so fort. Katharina, was würdest du denn sagen? Wie steht's gerade um die wirtschaftliche Situation in Deutschland und was hat das mit der Bauwirtschaft zu tun?
Also erstmal würde ich noch sagen, ich bin gespannt auf diese Folge, gerade auch auf das, was du so teilen kannst, weil wir uns ja oft irgendwie via Chat auch austauschen, aber gar nicht so oft miteinander sprechen. Ich finde es erstmal interessant, das ist auch der Punkt, warum ich versuche viel zu lesen, dass man merkt, je nachdem, in welchem Spektrum man liest, also in welcher Zeitung man liest, werden die Dinge mittlerweile ganz unterschiedlich eingeordnet. Ne? Auch das, was jetzt letzte Woche passiert ist, das wurde von ganz unterschiedlichen Perspektiven als Demokratie belebend oder Demokratie ablebend beschrieben. Deswegen finde ich es einfach wichtig, dass man, also wenn man die Zeit und Kapazitäten hat, versucht, so ein vielstimmiges Bild erstmal abzurufen, bevor man sich dann selber seine Meinung bilden kann. Und ich finde es wirklich auch sehr schwierig. Generell merken wir ja alle, und das lässt sich auch in den Zahlen herauslesen, dass die Stimmung im Land ist nicht gut. Und dafür, ich bin ja viel in der Bahn unterwegs, du wahrscheinlich auch. Ich finde, das ist immer so ein relativ guter Vorbote, wie die Gespräche so sind, wie die Leute so drauf sind. Und jetzt in den letzten Monaten hatte ich das Gefühl, also ich fahre ja auch immer nach Niedersachsen, also in eine Autohochburg, dass die Leute in Aufruhr sind, teilweise wütend, teilweise verzweifelt. Viele haben Angst um ihre Jobs. Es steht jeden Tag in den Zeitungen, dass Industriearbeitsplätze in hohem Maße wegfallen werden. Nicht nur bei den Autoherstellern selber, sondern auch eben bei den ganzen Zulieferern. Und wenn wir jetzt die Zahlen gucken, also ich glaube, wir haben jetzt gerade die Zahlen für 2023 bekommen, da ist das Wirtschaft, also gab es kein Wachstum, es gab eine um 0,3% des BIPs, also Bruttoinlandsprodukts, geschrumpft. Und auch die Prognosen, also es läuft ja ganz viel über so Prognosen, Ratings, Einschätzungen von wichtigen Institutionen, sind nicht gut. Also der IWF sagt, dass Deutschland eigentlich von den 30 wichtigsten Industrie- und Schwellenländern den niedrigsten Wirtschaftsaufschwung oder das niedrigste Wirtschaftswachstum zu erwarten hat. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, diese ganze Gemengelage, diese Datenlage, dass wirklich Unruhe herrscht.
Ich glaube, was noch schon auch wichtig ist, also ich meine, du hast es gesagt, auch Geschäftsklimaindex, ne? Also Wirtschaft ist super viel Psychologie in Anführungszeichen. Also ich habe, das ist glaube ich jetzt im Herbst 2024, ich habe jetzt gerade kurz nebenbei gegoogelt, gab es vom DIW-Präsidenten Marcel Fratscher das Statement, dass die Stimmung viel schlechter ist als die Realität. Also klar, das sehr geringe Wirtschaftswachstum, beziehungsweise das nicht mehr existente Wirtschaftswachstum ist oder kann zum Problem werden, sobald wir in die Rezession rutschen und es eklatant schlechter wird, beziehungsweise ne, dass eine Bauwirtschaft, wie dann genau die Entwicklung ist, ist auch nochmal eine eigene Sache. Aber per se, glaube ich, muss man schon auch, oder was ich interessant finde, ist eben, wie du sagst, die Stimmung im Zug ist abgerutscht, in Anführungszeichen, ne, ohne dass quasi auch merklich so eins zu eins jetzt sofort das Leben komplett viel schlechter geworden wäre, gibt es auf jeden Fall dieses Gefühl, so, es geht total bergab mit Deutschland. Also das finde ich ist total krass, wie sehr sich das verfestigt hat. Und was das jetzt aber genau bedeutet und ob es jetzt wirklich eins zu eins so ist, dass wirklich auf einmal alles schlechter ist, ist, glaube ich, nochmal eine eigene Diskussion wert dann.
Ich finde es halt ganz interessant. Also ich habe mir jetzt auch nochmal so einfach nur so als tiefere Datengrundlage so ein bisschen angeguckt. Ne? Was nimmt Deutschland eigentlich im Jahr ein an Steuereinnahmen? Was geben sie aus? Und dann auch ist ja immer, wird ja alles immer relativ in Prozenten angegeben, ne? Also das heißt, wenn in den 1960ern das Wirtschaftswachstum auf 10% oder 8% lag, ne, ist es ja immer relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, es war natürlich viel, viel weniger das Wachstum als jetzt unsere, wenn wir 1-2% haben, ne? Und wir haben ja gerade Rekordeinnahmen, also ich glaube, die liegen ungefähr bei 1,9 Billionen im letzten Jahr. Ausgegeben haben wir aber ungefähr 2 Billionen, also wir haben leichten Saldo drin. Aber 2001 oder so, ne, da lagen wir ungefähr, also bei 900 Milliarden Staatseinnahmen. Das heißt, es ist eigentlich alles mehr geworden. Aber ich würde sagen, das ist auch so ein Gefühl. Es gibt natürlich die Inflation, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, man zahlt mehr, alles kostet mehr. Aber was man so an Effektivität und an wirklicher Reallebensverbesserung, Reallohnverbesserung hat, das kommt irgendwie nicht bei einem selber und auch nicht so bei den Leuten an. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Painpoint.
Ich muss nur kurz reinspringen, weil ich glaube, essentiell ist zu ergänzen. Auf der einen Seite, glaube ich, hast du halt recht mit dem, es kommt nichts davon an, was es vielleicht mehr wird. Gleichzeitig muss man auch, ich aus meiner Perspektive, nochmal sehr deutlich dazu sagen. Erstens, Staatsfinanzen funktionieren nicht wie Privatfinanzen. Also dieses Saying oder Telling von, die schwäbische Hausfrau muss sparen und der Staat funktioniert wie die schwäbische Hausfrau, müssen einfach nur mehr sparen, ist einfach Quatsch, weil so Staatsfinanzen nicht funktionieren. Also der Staat kann ja Geld schaffen, in Anführungszeichen. Also ich bin jetzt kein MMT-Girl, Modern Monetary Theory für alle Wirtschaftsfans, die sich irgendwie da das Thema anschauen wollen. Aber per se ist es möglich, anders zu investieren durch Schuldenaufnahme, in Anführungszeichen. Bei Schuldenbremse kommen wir heute sicher auch noch gleich dazu. Aber auf jeden Fall will sagen, erstens, man kann anders Schulden aufnehmen und investieren als Staat. Und das zweite ist, der nominale Anstieg, das ist auch schon gesagt, liegt mitunter auch an der Inflation. Und dass gewisse Ausgaben, also was ja auch super interessant ist, wie viel anteilig des Haushalts in Renten beispielsweise geht und in inzwischen wieder Militärausgaben. Und dann hatten wir ja zusätzlich auch noch diese krassen Verschiebungen mit der Ukraine, Energiekosten, wo auf einmal ganz andere Ausgaben nötig waren als in diesem Regelbetrieb. Also ich glaube, man muss auch anerkennen, gleichzeitig, auch wenn ich total bei dir bin, die Deutsche Bahn funktioniert nicht, Infrastruktur funktioniert, es wird nicht besser, muss man anerkennen, dass sich die Kostenstruktur eklatant verschoben hat wegen der Unsicherheiten und der Disruptionen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, die einfach so in dieser Nachkriegszeit auch einen ganz neuen, ja, Einschnitt, Zeitenwende in Anführungszeichen, ausgemacht haben und wirklich einfach eine andere neue Weltordnung in Anführungszeichen ist vielleicht groß, aber wir sehen ja auch globale Verschiebungen in der Politik gerade.
Genau, aber erstmal finde ich super, dass du diesen Begriff schwäbische Hausfrau nochmal einbringst, weil das können wir vielleicht ja auch nochmal sagen, dass Deutschland seit der Finanzkrise 2008 eine Austeritätspolitik fährt, sehr stark mit vorangetrieben mit der von Wolfgang Schäuble, der ist vor kurzem auch verstorben, aber der schwäbischen Hausfrau, wenn ich das mal so despektierlich sagen darf. Und es gibt ja Studien, dass eine Austeritätspolitik, also eine Politik, wo keine Schulden gemacht werden, sehr stark auch einfach den Aufstieg von rechten Positionen befördert. Das ist ja auch wieder was, egal wie man fragt, man kann das so und so argumentieren. Manche Leute, oder das ist ja auch sozusagen eine der großen Linien, die jetzt vielleicht durch die Parteien laufen, woran ja auch mehr oder weniger, das kannst du hier vielleicht noch mal kurz erzählen, auch die letzte Ampelkoalition gescheitert ist. Soll man den Fortschritt, den wir brauchen, mit Schulden finanzieren oder auch die Investitionen in die Infrastruktur oder eben aus dem laufenden Geschäft, was ja nur geht, wenn man andere Ausgaben dafür rausnimmt. Und das können wir vielleicht auch in die Shownotes tun. Ich finde, es ist eigentlich total, also eine Sache, die gut läuft, sind diese ganzen statistischen Aufarbeitungen, die es gibt. Es gibt eine sehr dezidierte Aufschlüsselung über die Staatsfinanzen, welches Ressort verbraucht was, auch gerade im Vergleich also der Haushalt und diese Nachverhandlung. Und Arbeit und Soziales nimmt da halt gerade, also das ist mit 154 Milliarden ungefähr verbucht für 24 und also Bau hat ungefähr 6 Milliarden, ne? Also auch vielleicht um mal Verteidigung ungefähr 50 Milliarden, um mal, ich finde es schon ganz interessant, einfach mal zu sehen, wie sind da eigentlich die Größenordnungen. Das können wir mal in die Shownotes packen.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Das kann man sich auch noch mal anschauen. Also ich habe bevor ich im Bundestag gearbeitet habe, überhaupt gar kein Gefühl gehabt für den Haushalt. Man hört ja einfach immer nur so Zahlen, die auch oft gar nicht greifbar sind. Ich finde eigentlich am besten ist es, wenn man so sich die Verhältnismäßigkeit, wie du das jetzt auch gerade gesagt hast, zueinander anschaut. Der Haushalt oder das Budget des Bauministeriums war übrigens, oder eines der wenigen, das einen Aufwuchs erlebt hat, tatsächlich im Budget. Du hast vorher gefragt, wie die Schuldenbremse, da sind wir hergekommen, die den Koalitionsbruch beeinflusst hat. Sehr, würde ich sagen. Also es war von fast Anfang an in der Legislaturperiode sicher einer der großen Streitthemen, beziehungsweise die Schwierigkeiten haben mit dem Verfassungsgerichtsurteil begonnen, dass kein Sonderbudget beispielsweise für den KTF und für Klimathemen gemacht werden kann. Eine kleine Ergänzung zu diesem Thema, weil ich nicht ganz umfassend genug Hintergrund gegeben habe hier an dieser Stelle. Und zwar, diese große Lücke bzw. das Verfassungsgerichtsurteil bezieht sich auf 60 Milliarden Euro, die eigentlich vorgesehen waren für Corona-Maßnahmen im Nachtragshaushalt 2021. Dieses Geld hätte verschoben werden sollen in den KTF, den Klimatransformationsfonds, was dann allerdings nicht geschehen ist oder nicht passieren konnte, weil das Verfassungsgericht, Bundesverfassungsgericht, dieses Vorgehen für nicht verfassungskonform wegen der Schuldenbremse eingeordnet hat. Und zwar mit der Begründung, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen der festgestellten Notsituation und den finanzierten Maßnahmen geben müsste, was in dem Fall nicht ausreichend dargelegt werden konnte. Also es hätte quasi Verknüpfung zur Corona-Pandemie oder zur Notsituation geben müssen. Und dann wurde das einkassiert. Und als zweiten Punkt noch, als Begründung für den Koalitionsbruch, weil das war das Ausgangsthema, gilt auch die Ukraine-Krise / der Angriff von Russland auf die Ukraine. Es haben sich einfach in diesem ganzen Kontext Haushalt als auch Aggressionskrieg so viele Mittel oder Dinge verschoben im Haushalt oder hätten sich verschieben müssen, die dann auf einmal nicht mehr vom Koalitionsvertrag gedeckt waren. Und in vielen Analysen wird das als der Ursprung des Bruchs der Koalition gesehen. Also, dass man sich quasi nicht mehr hingesetzt hat und gesagt, okay, die Bedingungen sind anders. Lasst uns nochmal gemeinsam überlegen, was sind Dinge, die wir jetzt mit diesen veränderten Bedingungen gemeinsam wollen, sondern dass man quasi einfach mit dem alten Plan in Anführungszeichen weitergemacht hat. Auf jeden Fall kam mit dem Verfassungsgerichtsurteil die Herausforderung, dass man quasi Geld nicht verwenden konnte, das eingeplant war für Klimatransformation, klimagerechte Transformation auch, und dann auf einmal Sachen gestrichen werden musste. Genau, und dann gab es natürlich einen Streit darüber, wo streicht man jetzt was, beziehungsweise wie geht man um mit diesen zusätzlichen Kosten, die auch durch die Ukraine Energiekrise auf Deutschland zugekommen sind. Und dann gibt es natürlich bei den Parteien sehr unterschiedliche Meinungen dazu, wie man eben mit der Schuldenbremse umgeht. Also das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass die FDP absolut hinter der Austeritätspolitik steht und sparen will und auf gar keinen Fall irgendwie die Schuldenbremse reformieren will. Und bei SPD und Grünen gab es auf jeden Fall die Lust dazu oder das Bewusstsein in Anführungszeichen, wenn wir jetzt weiter mit den Investitionen machen wollen, wollen wir nicht Sozialleistungen streichen oder halt den Rotstift ansetzen, sondern eher uns überlegen, wie können wir entweder neue Schulden aufnehmen oder ein neues Sonderprogramm, ne, siehe 100 Milliarden für die Bundeswehr, schaffen, so dass wir wirklich vorankommen. Und das hat sich eigentlich gezogen dann bis Ende, weil natürlich der Haushalt immer ein Ringen und ein Kampf ist, wo geht welches Geld hin, vor allem wenn man halt einfach Fixausgaben hat, die man nicht schieben kann. Das, ja, und wir waren, also der Koalitionsbruch war, ist dann passiert eine Woche vor der Haushaltsbereinigungssitzung. Das heißt auch, wir haben gerade den Proforma-Haushalt fürs nächste Jahr, also die Ausgaben laufen ganz normal weiter. Es ist nicht so, dass alles gestoppt wird, aber gewisse, ja, manche Programme, die Freigabe benötigen, werden dann nicht freigegeben und gewisse Dinge, die quasi schon vorausgeplant sind, mit Verpflichtungsermächtigungen, die werden ganz normal abgerufen, wie sie abgerufen werden sollen. Aber es ist auf jeden Fall eine schwierige Situation und es drängen auch alle drauf, dass sobald die neue Regierung sich konstituiert hat, möglichst schnell ein Haushaltsentwurf kommt, damit einfach Sicherheit besteht, weil natürlich alle Programme, auch ne, KfW-Programme und so weiter und so fort, davon abhängen, dass wirklich dieses Geld kommt. Hey! Kurze Pause zur Erinnerung. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über jegliche Form von Unterstützung. Ihr könnt den Podcast teilen und liken auf allen Plattformen, wo der Podcast zugänglich ist. Auf Spotify und Apple Podcast könnt ihr uns auch gerne eure Kommentare hinterlassen und uns Feedback geben, welche Themen ihr weiterhin hören wollt, was wir in der nächsten Folge behandeln sollen oder was wir noch besser machen können. Falls ihr uns monetär unterstützen wollt, könnt ihr das am besten via Steady machen. Und alle weiteren Informationen dazu und auch die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter.
Genau, und ich kann ja mal sagen, wie das zum Beispiel dann auf der anderen Seite aussieht, wenn man in einer öffentlichen Institution wie einer Uni arbeitet. Das passiert dann. Es gibt diesen, man weiß, der Haushalt ist nicht gekommen. Und dann kommt am nächsten Tag, es ist unsicher, ob die Bundesmittel abgerufen werden können. Kümmern Sie sich jetzt drum. Also es ist wirklich... Es ist nicht so, dass es dann ein halbes Jahr später oder so bei den Leuten ankommt, sondern es ist wirklich dann am nächsten Tag, ist das sozusagen dann ein Problem für die Institution, ja.
Vielleicht nur noch eine ganz kurze Teilergänzung, weil auch gerade, ich weiß, es ist in Berlin gerade auch extrem drängend, wie unmittelbar sich der Haushalt auswirkt, sieht man auch gerade, wenn gekürzt wird. Also die Berliner Unis haben, da gab es auch gerade, also na, tatsächlich bei allen, Charité und HU und auch TU und UdK, da weiß ich es auch selbst, das löst krasse Wellen aus an den Hochschulen, diese Kürzungen. Und das ist auch tatsächlich unmittelbar, ne? Also das ist, das hat direkten Einfluss auch auf euer Leben, in Anführungszeichen, wenn ihr auch gerade studiert. In Berlin hat auch die ganze urbane Praxis-Szene und alle Kulturschaffenden haben auch krasse Kürzungen hinzunehmen. Also es hängt direkt zusammen mit, was ist auch eigentlich möglich an Förderung und so weiter und so fort.
Das finde ich sowieso, wenn man an der Uni arbeitet, da kommt viel zusammen, was das Land so umtreibt. Also ich meine, man merkt ja auch, dass so die Infrastruktur, in der man sich da bewegt und wandelt, wirklich stark auf Verschleiß gefahren wurde. Das ist wirklich auch für die Leute, die dort arbeiten, gerade in der Verwaltung, das ist extrem eigentlich Kompetenzzuwächse benötigt hat in den letzten 10 bis 15 Jahren, dass so viel gewusst werden muss, so viel abgewickelt, so viel beschafft und alles ist sehr, sehr kompliziert und alles ändert sich auch relativ stetig. Also es ist schwierig, auf einem Informationsstand zu bleiben, weil dann kommt ein neues Schreiben, was eine neue Handhabe oder eine neue Verwaltungsvorschrift erlässt und dann muss man das sofort wissen und es gibt ständig neue Formulare und es ist einfach nicht einfach für die Leute, die da gerade in der Verwaltung sind. Also Leute in der Verwaltung auf niedrigen Eingruppierungen müssen mittlerweile Dinge können und tun und für Dinge verantwortlich sein, die wirklich komplex sind.
Und ich glaube, das also führt uns aber wieder zurück zur Unzufriedenheit. Wir haben jetzt ja quasi einmal sind gestartet mit Wirtschaftskrise und Haushaltsproblematiken. Was hinzukommt oder was, glaube ich, da anbindet und was dann wiederum sehr, sehr direkt mit Wohnen und Bauen zu tun hat, was diese Krisenangst, also ich nenne es jetzt mal Krisenangst, verstärkt, ist auf jeden Fall auch die Sicherheit, die Wohnen nicht mehr bietet, in Anführungszeichen. Also will sagen, dass die Wohnungskrise oder Wohnungsmangel und Wohnungsnot auch einen erheblichen Druck auf die Bevölkerung ausübt. Und es gibt inzwischen auch Zahlen dazu, dass steigende Mieten direkt einen Zusammenhang mit einem Rechtsruck haben, also mehr Miete, mehr Rechtsruck, titelte Jakobin vor ganz kurzem. Und das finde ich schon auch krass, wie eng das verzahnt ist und dass quasi diese Auswirkungen, die wir vorher beschrieben haben, ne, dass der Staat quasi es nicht mehr schafft, Infrastruktur, die leistbar ist, in einem richtigen Ausmaß herzustellen, sodass es allen gut geht oder es quasi einen guten Standard für alle gibt, glaube ich, zahlt schon auch extrem ein auf diese Krisenstimmung. Und ähnlich ist es ja auch mit den Klimathemen. Wir haben gestern da nochmal drüber diskutiert oder beziehungsweise du hast mir auch nochmal einen Text zugeworfen zum Thema, inwiefern ist eigentlich der Klimaschutz oder das Klimathema, das gerade absolut nicht präsent ist in diesem Wahlkampf, das möchte ich auch nochmal kurz hervorheben, inwiefern ist das eigentlich ein Elitenthema, weil die Arbeiterklasse oder Bevölkerung per se hat schon so viel damit zu tun, überhaupt ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Ne? Also wir haben ja auch schon immer wieder über Kita ist nicht gewährleistet, weil nicht genug Betreuungskräfte da sind und so weiter und so fort. Dann ist die Miete noch so teuer. Also quasi wie oder was hat diese ganze Debatte, wie befeuert die noch zusätzlich das eh schon schwierige Leben von ganz normalen Menschen. Also wenn es dann auch noch heißt, okay, ich muss jetzt auch noch meine Heizung tauschen und so weiter und so fort. Ich werfe jetzt hier alle populistischen Takes natürlich auch in einen Korb, aber die Gesamtsituation ist quasi schon mit hohem Druck. Und dann ist vielleicht das Klimathema jetzt nicht mehr das, was man nicht auch noch unbedingt besprechen will zusätzlich.
Genau, ich würde auch sagen, das Klimathema ist ja bewusst aus dem Wahlkampf auch ein bisschen rausgehalten worden, weil jede politische, also würde ich mal, es ist jetzt meine Theorie, das Gefühl hat, dass da gerade keine Gewinne zu machen sind, dass das ja auch gewisse Triggerpunkte, also ist halt die Frage, ob man diesen Begriff noch verwenden soll, aber beinhaltet. Und man muss natürlich schon sagen, dass unser Milieu auch schon nochmal stark auf sich selber gucken muss. Ne? Also da würde ich sagen, gucke ich auch nur auf mich oder auch auf viele Leute, die ich kenne. Man ist für Klimaschutz, man kann sehr dezidiert darüber sprechen. Aber was man alles so tut, steht ja nochmal auf dem anderen Blatt. Also ich kenne auch eine Menge Leute, die vielleicht Professuren oder Bücher zu Sustainable Architecture oder Bauen oder was auch immer machen, die aber zu Vortragsreisen um die Welt fliegen oder die Professuren haben, für die sie regelmäßig fliegen müssen. Und es stimmt ja einfach so, die Leute mit Niedrigeinkommen, die bleiben an ihrem Platz. Oft können die sich kein Auto leisten. Und dann werden die aber auch noch voll gelafft mit einem moralischen Rigorismus von einem Milieu, was selber dann auch noch für sich die Ambiguitätstoleranz sozusagen einfordert, dass man das ja verstehen könnte, dass man jetzt halt aufgrund der professionellen Verpflichtungen eben fliegen müsste. Also so, das ist... Ich finde, da ist schon was dran. Sind wir die Anständigen? Sind wir die Guten? Don't know.
Ja, wobei man ja gleichzeitig ja auch sagen muss, ne, the 1% ist die Professorinnenschicht in der Architektur ja dann auch nicht. Also so dieses Thema Klassenbewusstsein und selbst einordnen können, wo steht man? Also da geht's mir jetzt im Vergleich zu anderen gut oder schlecht und zu welchem Milieu und zu welcher Gruppe gehöre ich eigentlich, finde ich da in dieser Debatte auch nochmal ganz interessant.
Und zudem finde ich es halt, also ich finde einfach wichtig, dass man oder das ist ja auch in den letzten Jahren immer so ein bisschen bei dem ganzen, also immer wurde ja so versucht bei den ganzen Klimafragen so, naja, aber am Ende ist es, wenn wir jetzt grün werden und das ist für alle dann einfach positiv. Es wird einfach super und wir haben einen grünen Umbau. Es ist notwendig, aber erfordert trotzdem einen Strukturwandel und bei jedem Strukturwandel werden halt auch gewisse Leute, Professionen, was auch immer, bleiben auf der Strecke, müssen sich dann umorientieren. Und es ist immer die Frage, wie alt ist man und welche Agilität hat man dann einfach auch, sich neu zu orientieren. Und es ist ja, also ich erzähle ja immer gerne von der Wärmepumpe in meinem Büro. Wir haben ja eine, die mit Solarkollektoren auf dem Dach betrieben wird. Die ist jetzt aber schon zweimal ausgefallen. Wir müssen im Winter, weil der Energieberater, glaube ich, nicht so gut gerechnet hat, viel mehr Verstromung da reinschießen, als das gerechnet wurde. Und es ist natürlich gerade, es gibt noch nicht die Leute, die dann sofort dastehen und das reparieren, weil es einfach noch eine, es ist keine Heizung, wo jetzt jeder Heizungsmechaniker kommen kann. Also es ist einfach, also es ist richtig, man sollte es machen, aber es ist nicht ohne Schwierigkeiten, weißt du?
Ja, total. Ich bin, also ich habe selbst keine Wärmepumpe, deswegen kann ich es dir nicht sagen, aber ich kann total nachempfinden, dass das für sehr viele Menschen ein sehr krasses Thema ist, die Wärmepumpe.
Und wir waren jetzt Wochen ohne Heizung, bis der Fehler gefunden wurde und dann die Person gefunden wurde, die das lösen konnte. Also das heißt, man kann ja für was sein, aber man kann ja trotzdem sagen, dass es vielleicht auch nicht so, also dass es trotzdem ja Schwierigkeiten bringt. So.
Nee, also ich glaube, das ist tatsächlich total ein essentieller Punkt. Und ich muss sagen, ich als Person, als Angelika, als Privatperson, die auch wählen muss, ich bin tatsächlich, mich nervt es eklatant, dass es in der Politik keine ehrliche Adressierung gibt von diesen Problemen. Ne? Weil wenn ich mir die Situation anschaue und lese, was ich lese, dann sehe ich extreme Verteilungskonflikte kommen. Und nicht nur so ein, okay, wir machen jetzt alles grün und dann wird die Welt besser. Also das ist einfach Bullshit. Und ich glaube, die Leute spüren das und fühlen das und sind einfach genervt davon, dass Leute immer noch dasselbe erzählen und nichts passiert. Und dann sind wir halt bei diesem Gefühl, okay, ich will jetzt total was ganz was anderes. Und dann wähle ich halt Leute, die es ganz anders machen, die vielleicht irgendwelche politischen Positionen vertreten, die einfach eigentlich irgendwie total unvertretbar sind, aber der macht wenigstens was. Also ich glaube, dass tatsächlich auch diese Art von, ja, man muss ja eigentlich gar nicht so viel ändern und wir machen das schon alles und dann aber gleichzeitig dieses Gefühl, das wir am Anfang beschrieben haben, dass es ja schon so dahin bröselt, dass die Leute das schon dazu bringt, halt dann Parteien zu wählen wie die AfD. Und dann sind wir, finde ich, beim letzten Thema oder so bei dem noch einer Debatte, die sich damit reinschiebt, Thema Rechtsruck und nach unten treten auf Migranten und Migrantinnen und andere Personengruppen, die quasi ein einfaches zu identifizierendes Opfer sind. Und das, also quasi diese Mischung und dass es die Ehrlichkeit nicht gibt, diese Themen zu adressieren und dann halt wirklich Lösungen zu formulieren, von denen man weiß, die sind nicht Pseudopolitik. Also Stichwort Migrationsdebatte und wir schließen die Grenzen, sondern wir gehen mit den Problemen ehrlich um und schlagen Lösungen vor, die im besten Falle wirklich dazu führen, dass sich etwas ändert. Das finde ich das frustriert mich extremst als Privatperson an der politischen Situation im Moment.
Was ich interessant finde, ist, dass wir ja in Deutschland immer auch so ein bisschen hinterher sind, auch in der Frage wieder, das heißt, ne, wenn wir in die USA gucken oder nach Argentinien oder auch in die Europäische Union, nach Italien und so weiter, dann ist sozusagen dieser Rechtsruck schon final passiert, also rechtskonservative, rechtspopulistische oder rechtsextreme Kräfte sind bereits an der Macht und das muss ich sagen, ich als Privatperson, oder das wird ja auch vielerorts gesagt, 2025, darum geht es uns ja jetzt um die Wahl. Es ist eine Brückenwahl oder es ist so eine Wahl, dass 2029, da würde ich jetzt sagen, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, dass Deutschland da den anderen Ländern folgt. Weil es natürlich jetzt auch immer schwieriger wird. Also das globale Umfeld wandelt sich jetzt total schnell. Es gibt einen absoluten 180 bei den Werten. Also wo wir vorher Diversität und Inklusion hatten, gibt es plötzlich in den USA jetzt ein Verbot von Transsportlerinnen. Es gibt plötzlich von einer ökologischen Transformation oder einer Willensbekundung dazu gibt es jetzt Drill Baby Drill. Es werden überall sollen Atomkraftwerke wieder projektiert werden. Und die Leute, wir merken das ja jetzt schon, dieser Transaktionalismus, der auch einzieht, den wird Deutschland ja irgendwie bedienen müssen. Also da kann Deutschland sich ja nicht vor zurückziehen. Und wenn alle anderen halt sagen, sie Thema Klimaschutz, Green Deal, was auch immer, ist abgehakt als gescheitertes System. Also da bin ich einfach sehr gespannt, wie sich die nächsten 4 Jahre gestalten. Also I'm shivering in anticipation, würde ich mal sagen. Also
Ja, ich habe auch, also mir geht's ähnlich. Ich habe auch einen, ja, ich habe in der letzten Zeit auch sehr viel so Fatalismus-Berichterstattung gelesen. So, also schreiben ja tatsächlich auch, also Leute, die jetzt nicht dafür bekannt sind, irgendwie Demagogen zu sein, also Qualitätsmedien, auch solche Fatalismusartikel. Und das ist schon, also ziemlich heftig. Ich habe auch in den letzten paar Wochen super viel zu Faschismus gelesen, auch in diesem ganzen Inauguration-Kontext von Trump und das zu sehen, wie erdrutschartig auch diese Veränderungen sind, was auf einmal möglich ist, ne? Und dass auch so eine autoritäre Sehnsucht gibt nach, wir wollen jetzt jemanden, der uns sagt, was zu tun ist, ist, finde ich, ganz, 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 ganz krass befremdlich. Und wenn man dann schaut, wo wir quasi herkommen, also Rückblick auf den Koalitionsvertrag. Die große Fortschrittskoalition, ne? Es ist einfach wirklich krass verrückt, dass 2021 man mit diesen, wir wollen mehr Fortschritt wagen, war quasi der Claim. Also alleine will sagen, der Sprech, den es gab und was quasi gezogen hat, auch im Wahlkampf oder nach dem Wahlkampf, dann zu sagen, hey, komm, wir machen jetzt ein progressives Bündnis, Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit stand ganz groß auf dem Koalitionsvertrag, ist wirklich, von dem sind wir in der Diskussion und der Debatte auch heute tatsächlich sehr weit entfernt. Und das ist schon krass. Aber vielleicht hat es ja auch was damit zu tun, was die aktuelle Regierung so geliefert hat. Katharina, wie blickst du auf den Koalitionsvertrag und was passiert ist in der vergangenen Legislatur?
Also ich muss sagen, dass ich vor allem, wenn ich an den Anfang der Ampel denke, vor allem an dieses Foto denke, was es gab von allen Koalitionären und Koalitionärinnen, die eigentlich wie so einen Superhelden-Squad sich da fotografieren lassen haben, weißt du noch?
Lächelnd auf Instagram.
Ja, ich fand es eigentlich auch gut, dass nach so vielen Jahren GroKo und so einfach irgendwie so ein anderer Sound auch durch die Republik gewandert ist. Und dann war es aber ja eigentlich so, was, 20, die sind, haben angefangen und dann war ja eigentlich sofort der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, ne? Und da habe ich dann, also danach kam es einfach. Also ich habe das Gefühl, seitdem sind wir nicht aus, also jeden Tag ist ein anderes Desaster. Also ich habe sozusagen gar nicht so viel mitbekommen, was überhaupt gemacht wurde, ne? Dann gab es das Drama um das Heizungsgesetz und ich habe jetzt schon das Gefühl, und das habe ich schon lange, dass ich auch die Presse oder die Medienhäuser selber. Also wir leben ja, das sagen ja manche auch, in einer Mediendemokratie und die Skandalisierung jeder Kleinigkeit ist einfach, also es ist einfach nicht gut, man merkt es und ich meine, also die müssen Abos verkaufen und die sehen ja, die messen das ja, also welche Überschriften führen zu welchen Klicks und dann auch zu welchen Abo-Verkäufen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man, glaube ich, das Gefühl hat, dass die Politik so krass verkackt, weil die Spiel, also diese Zeiträume von diese News Cycles, den man ja auch verfällt. Also ich würde sagen, ich bin der erste Süchtige oder die erste Süchtige dieser News. Und dann siehst du ja, wenn du relativ viel dann auf diesen Medienseiten, und ich meine jetzt halt wirklich die Standardseiten, ja, Zeit, Spiegel und so, du refreshst und dann hast du noch eine populistischere Überschrift bekommen. Also, dass ich wirklich auch sagen muss, was wirklich gelaufen ist. Also ist jetzt auch zum Thema Geflüchteter, dass Olaf Scholz ja zum Beispiel sagt, ja, wir haben ganz viel gemacht. Soll ich Ihnen mal die Gesetze aufschreiben, die wir alle gemacht haben? Und guck mal, die Zahlen sind runtergegangen. Dass das ja gar nicht so, nichts geht so durch wie der erste Skandal. Wie sich, und ich finde das, also zum Beispiel auch jetzt mit den Bränden in Kalifornien. Ich habe jetzt mal versucht rauszufinden, wie ist denn jetzt die Situation? Es gibt kaum eine Berichterstattung darüber. Es ist nur so, es ist Feuer, alles fackelt ab, schau dir das an und dann, also so eine, wirklich so eine Langzeit dabei zu bleiben, wie sich eigentlich etwas entwickelt. Das ist, finde ich, mit den, also mit der Medienumgebung, die wir haben, kaum möglich. Deswegen muss ich sagen, was bleibt für mich? Also Energiepreisschock, Heizungshammer. Also ich kenne diese ganzen Slogans, aber was jetzt überhaupt noch umgesetzt werden konnte, keine Ahnung. Was sagst du?
Ich spiegel dir mal vielleicht das aus der Innenperspektive. Ich habe ja natürlich auch nicht die ganze Legislatur mitgemacht. Für mich, glaube ich, war die, worüber wir schon auch viel gesprochen haben, tatsächlich war das Potenzial des Bauministeriums, ne? Weil das ist ja auch neu, das vergisst man ja auch. Das gibt es erst seit dieser Legislaturperiode wieder. War vorher im Innenministerium angesiedelt als Teil und jetzt ist es quasi ein eigenständiges Ministerium unter Clara Geiwitz, SPD. Und das war für mich irgendwie so ein, das, daran erinnere ich mich, ich weiß noch, als die Eilmeldung gekommen bin, war ich gerade in Zürich auf dem Weg zurück nach Berlin und habe die Eilmeldung geshared. Und das, also ne, um quasi auf dieses, die Mediendynamik zurückzukommen, seitdem sind die Eilmeldungen auf jeden Fall viel, viel mehr geworden. Ich hatte auf jeden Fall die große Hoffnung, oder ja, vielleicht ist es auch naiv gewesen, aber doch tatsächlich eine Hoffnung mit dieser progressiven Koalition, dass sich tatsächlich etwas ändert auf dem Wohnungsmarkt. Also die hatten ja auch das Thema, diese 400.000 Wohnungen, die als Zahl so extrem gesetzt wurde. Also man, da wusste man schon vorher, dass das nicht funktionieren wird.
Genau, aber diese Zahl wurde auch skandalisiert. Es ist egal, wo sie ist oder so. Wieso haben wir nur 200.000 Wohnungen? Also so, das ist so.
Nee, aber man hat ja auch, das hat ja, also das, glaube ich, zeigt schon auch ganz schön, dass quasi diese, der äußere Zwang des Headline-Erzeugens auch dazu führt, dass die Politik Headlines erzeugt. Also das, also ich habe vorher gesagt, ich spiegel dir die Situation. Das, was du beschrieben hast, heißt ja natürlich auch für PolitikerInnen, dass sie anders arbeiten müssen. Also das, diese Verschnellerung von News-Zyklen, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, beziehungsweise auch aus, einfach aus einer eigenen Erfahrung, heißt ja einfach, dass MdB-Büros einfach auch Pressearbeit viel extremer mit abdecken müssen, teilweise auch tagtäglich, weil man irgendwie tweetet, weil man Social-Media-Content erstellt, super viele Leute haben oder in der Regel gibt es eigentlich mindestens auch eine Mitarbeiterin, die irgendwie zuständig ist für Videocontent oder eben für das Bespielen der Social-Media-Kanäle. Also alleine, was an Ressourcen darauf verwendet wird, quasi zu kommunizieren, was eigentlich passiert. Und ich finde das nicht immer schlecht, weil es auch eine ganz andere Zugänglichkeit von Politik ermöglicht. Also auch ne, für mich persönlich, auch für uns persönlich als Kontextur. Wenn man den Leuten, die Baupolitik machen, folgt, kriegt man natürlich viel unmittelbarer mit, was sind eigentlich die Spezialthemen, die passieren. Also es eröffnet natürlich auch Möglichkeiten, viel näher an das Wissen oder an die Themen und Dinge, die im Bundestag passieren, ranzukommen. Aber gleichzeitig heißt es natürlich auch einen ganz anderen Arbeitsaufwand. Und auch wenn man sieht, wie schnell, also wenn eben, wie du gesagt hast, Skandalisierung passiert, was das heißt in, okay, dann gibt's halt einfach, es passiert etwas, um 10 Uhr am Abend kommt noch die Sondermeldung, dass, keine Ahnung, irgendwas ist passiert, dann gibt's die ganze Nacht Zoom-Calls, am nächsten Morgen müssen die Presse Meldungen schon raus. Also das hat natürlich auch über die Jahre, wenn man es vergleicht, ich glaube, irgendwann habe ich ein Politiker-Interview gelesen von jemandem, der vor, was weiß ich, 10 oder 20 Jahren im Bundestag saß und der meinte so, das kann man sich gar nicht vorstellen, was es heute heißt, dass man all diesen ganzen Medienberichterstattungszirkus mit bedienen muss, weil man ja ständig in dieser, man muss berichten, es gibt jetzt noch eine Meldung, anstatt dass man eigentlich die inhaltliche Arbeit macht, die zu tun ist, die ja auch einen riesigen Teil und eine große Herausforderung ist tatsächlich im Parlament. Nein, aber das ist jetzt, ich ufere aus.
Absolut, aber ich finde das wichtig, das nochmal zu sagen, weil wenn immer mehr Ressourcen für Kommunikation erzeugen und Kommunikation empfangen verwendet wird, also man merkt ja schon selber, dass einen das auch von vielem ablenkt und eigentlich, ja, weiß ich nicht, ob ich es toll finde, wenn jetzt mein politisch gewählter Repräsentant aus meinem Wahlkreis hier, also eigentlich möchte ich ja, dass der irgendwie seine Arbeit im Parlament in den Sitzungswochen oder hier im Kreis macht und ich möchte eigentlich nicht, dass der jetzt tolle Formate bei TikTok für mich bereithält. Und es gibt aber ja so einen Zwang, also Olaf Scholz ist ja auch bei TikTok jetzt und macht da Fragerunden und dann denkt man so, okay.
Aber das nicht zu machen, ist auch eine politische Aufgabe, weil die, also das ist vielleicht auch noch ein Insight, es ist nicht so, als würde würden die Parteien im Bundestag nicht mitbekommen, dass die AfD extrem erfolgreich ist auf sozialen Medien. Also es gibt so ein ganz interessantes Tool, das können wir vielleicht auch in die Shownotes machen. Das heißt, ich glaube, Sparta von der Bundeswehruniversität in München, die erheben Daten dazu, wer erfolgreich ist auf den sozialen Medien. Und die, ich habe jetzt gerade die Seite geöffnet und schaue kurz die Daten an, damit ich keinen Quatsch erzähle. Aber es ist einfach total eklatant. Die AfD ist am stärksten auf X und Twitter, die AfD ist am stärksten auf TikTok, die AfD ist am stärksten auf YouTube. Und es ist einfach extrem krass, wie die quasi die, also wir haben gerade über Medien und Polarisierung gesprochen, wie die quasi mit ihren Standpunkten das genau auch befeuern. Und dann ist man wieder bei diesem Thema Angst und was ist heute eigentlich noch faktenbasiert oder ist es alles nur emotionalisierte Debatte, was auch problematisch ist. Also das würden wir jetzt wieder kommen, können wir als Beispiel wieder zurückkommen zur Migrationsdebatte, will ich jetzt nicht mehr reingehen. Aber genau solche Themen zeigen dann, wie dramatisch es ist, wenn man sich treiben lässt von quasi angeheizten Debatten aus den Medien, die gesteuert werden durch Angst, die eigentlich nicht widerspiegelt, wie die Realität aussieht. Okay, aber soweit.
Genau, ich will nur noch eine letzte Sache dazu sagen, das können wir vielleicht auch in die Shownotes machen. Politische Handlungsfähigkeit, da habe ich letztens, ich fand, das war so interessant, das war ein Interview mit dem wichtigsten Berater von Angela Merkel, ja, und da ging's, da wurden einmal ihre ganzen Entscheidungen so durchdekliniert und warum so ad hoc und warum so viele in Klammern emotionale Entscheidungen, die dann revidiert wurden, und dann meinte er, ja, das nehmen Sie vielleicht so wahr, aber es ist nun mal de facto so, dass sich nur sehr, sehr starker politischer Gestaltungsraum aufmacht in dem Moment, wo etwas passiert ist, wo eine Krise, ein Angriff, ein Atomkraftwerk, was in die, eine große Anzahl an Flüchtlinge, die ins Land kommt, oder, also wir sehen das ja jetzt auch wieder, die ganzen, also die Vorfälle, die es gibt in Aschaffenburg und so. Die Politiker braucht in der Situation, in der wir leben, braucht es oder werden diese Momente genutzt, um dann in Handlung zu kommen. Und dass es wirklich sehr schwierig ist, also es wurde auch gefragt, warum ist nicht früher mit dem Gas oder so. Und so, ja, was würde denn passieren, wenn Angela Merkel sich 2016 oder 2012 hingestellt hat? Also weil dann wird eine politische Meldung, also dadurch erzeugt man politische Fakten. Das, also ich finde nicht, dass das gut ist, aber wir können das mal mit reinmachen, weil er sehr stark über dieses Agieren, was aber eigentlich meistens Reagieren bedeutet.
Ja, ich kann die Argumentationslinie verstehen, aber ich finde, es ist einfach eine fucking politische Selbstaufgabe. Weil es ist, also ich finde es so frustrierend, dass es nicht möglich ist, eine politische Vision zu entwickeln, die die Leute dazu bringt, Bock zu haben auf Transformation. Weil das ist ja eigentlich das Problem, ne? Also sagt ja quasi, wir müssen warten, bis die Krise so schlimm ist, dass wir quasi sagen können, okay, jetzt braucht es eine Veränderung. Anstatt dass wir sagen, wir antizipieren, Dinge verändern sich. Es gibt die Klimakrise, aber wir wollen sicherstellen, dass möglichst viele Menschen ein möglichst gutes Leben haben. Und deswegen ist das die Vision und so wollen wir es umsetzen. Aber das macht niemand.
Warte, ich reiche das nochmal kurz nach. Also der Artikel heißt, wir wollen noch keine Politiker, die permanent irgendwas Radikales machen. Bis heute leidet Deutschland unter Versäumnissen der Ära von Kanzlerin Angela Merkel. Lars-Hendrik Röller war ihr Berater für die Wirtschaft. Hier sagt er, anders hätte man nicht regieren können. Das ist ein Artikel aus dem Dezember 24. Den würde ich mal in die Shownotes packen, weil ich das wirklich, ich fand das auf jeden Fall eine interessante Erzählung, wie das halt gesehen wird.
Ja, also mein Puls geht ganz schlimm hoch, wenn ich solche Sachen höre. Aber ja, vielleicht bin ich, ja. Anyway, was ich noch kurz erklären wollte in demselben Kontext ist vielleicht, weil ich glaube, das wissen ganz viele Leute nicht, was sind denn eigentlich die Dinge, die dann möglich sind oder wie werden die inhaltlichen Aspekte eingespeist, die dann umgesetzt werden können, weil das schließt nämlich genau an das an, was du sagst, ne? Also eigentlich radikale Lösungen schaffen es oft gar nicht, außer in Krisensituationen, in eine Umsetzung, weil der Prozess, wie Veränderungsschritte in die Politik kommen, in der Regel ja durch einen Parteiapparat ist. Also will sagen, als Basis für Koalitionsverhandlungen braucht's Wahlprogramme. Deswegen ist es auch wichtig, die Wahlprogramme zu lesen, damit man weiß, was nehmen die Leute mit in die Verhandlung. Und diese Wahlprogramme entstehen in der Regel in sehr umfänglichen parteiinternen Prozessen über unterschiedliche Abstimmungsmechanismen. Also Delegierte treffen sich, also es werden Delegierte bestimmt, Delegierten treffen sich, es gibt fachpolitischen Austausch und dann tragen die alle Dinge zusammen. Und je nachdem, wie quasi die Konstitution oder die Kultur innerhalb von Parteien ist, wird dann wahnsinnig viel debattiert, Änderungsanträge gestellt, es gibt quasi einen Kerntext und dann kann man da reinarbeiten. Es geht wirklich um Formulierungen, um welches Wort steht wo. Das ist, glaube ich, für alle, die nicht Parteiarbeit selbst machen, super spannend, mal so einen Prozess mitzubekommen. Also ich spreche von mir, weil ich habe auch kein Parteibuch und war jetzt das erste Mal so nahe dran an, wie passiert eigentlich dieses Wahlprogramm und was heißt es dann und wie wird das abgestimmt. Und es ist tatsächlich ein Kampf um Formulierungen, weil es natürlich mit super, super vielen Menschen abgestimmt wird und ein Konsens im Idealfall gefunden werden soll. Und genau, und diese Programme werden dann natürlich auch über, oder Positionen werden über eine lange Zeit hinweg entwickelt und dann eingespeist und eben in diese Programme gegeben. Und dann entsteht gemeinsam zwischen den Koalitionären, wer auch immer das dann ist, eine Art, das ist, kann unterschiedlich verlaufen. Es gibt auch unterschiedliche Herangehensweise. Also in Österreich beispielsweise zwischen ÖVP und Grünen war es so, dass man gesagt hat, wir teilen es auf. Ihr bekommt Wins bei gewissen Themen, also quasi die Grünen können die Umweltthemen mitnehmen, die ÖVP nimmt irgendwie Steuer und Wirtschaft, weiß der Teufel. Und da können die jeweiligen Parteien ihren eigenen Schwerpunkt setzen und die andere Partei nimmt sich zurück, verhandelt vielleicht ein bisschen mit, aber gewährt der anderen Partei jeweils den Win auf den eigenen Themen. Und in Deutschland bei der Ampelkoalition war es so, dass man wirklich verhandelt hat und die Themen nicht zugewiesen hat, wie ich das jetzt gerade beschrieben hat, sondern dass man versucht hat, im Koalitionsvertrag dann einen Konsens zu finden, wie die Umsetzung aussieht. Und es wird ja schon oft gesagt, so, ja, was im Koalitionsvertrag steht, und da hält sich ja dann immer niemand dran, aber was im Wahlprogramm steht, da hält sich ja dann immer niemand dran. Also erstens muss man verstehen, das Wahlprogramm, und in Deutschland gab es ja bisher fast immer eine Koalition und keine ausreichende Mehrheit, um quasi durchzuregieren, ist auf jeden Fall eine Konsensfindung. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Und das Zweite ist, die Umsetzung des Koalitionsprogramms erfolgt dann in Schritten. Also die Themen, die festgelegt wurden, gehen dann in die Ministerien und dann wird quasi angefangen, Sachen auszuarbeiten. Und manchmal ist es dann halt so, dass man sich dann nicht mehr ganz so einig ist, wie die Sachen jetzt richtig umgesetzt werden sollen, dass dann Blockade passiert, weil aus irgendeinem Grund musste noch was anderes gemacht werden und dann ist es vielleicht ein Win für die eine Person, für die eine Partei, die aber nicht zugelassen wird von den anderen Parteien und so weiter und so fort. Also das heißt.
Und da kommt, glaube ich, schon, ist es schon auch nochmal ein Unterschied, ob es zwei Koalitionäre gibt oder drei, weil ich meine, jeder, der in Dreier, also das ist ja schon, da geht's immer 2-1 und wahrscheinlich, weiß nicht, ob es möglich gewesen wäre, hätte man nach dem Angriff auf die Ukraine hätte man zusammenkommen müssen, also und als die Folgen klar waren, diese ganzen Energiethemen, dann einfach den Koalitionsvertrag updaten müssen oder auf die neue Situation abstimmen müssen. Ich würde dich jetzt mal gerne fragen, ob du uns von den wichtigsten Parteien oder so den bekanntesten Parteien einmal skizzieren könntest, was denn zur Baupolitik in den Wahlprogrammen steht.
Hallo, hallo, hier ist Angelika aus der Zukunft wieder. Ihr habt mich ja schon am Anfang gehört und jetzt bin ich zurück. Ein paar Tage nach der Wahl, nachdem wir wissen, dass wir vermutlich die Große Koalition, die jetzt etwas kleiner ist, wieder erleben werden, wollte ich noch mal kurz einen Blick zurückwerfen auf die Wahlprogramme beziehungsweise eine kleine Perspektive auf die wichtigsten Punkte aus den Programmen werfen oder die grundlegenden Herangehensweisen der Parteien CDU, CSU und SPD kurz erklären, um vielleicht auch aufzumachen, was sind die Punkte, die in der nächsten Legislatur nicht besprochen werden, zu kurz kommen oder wo es sich vielleicht auch besonders lohnt, Druck zu machen, vielleicht auch gerade bei den Kammern oder mit den Innis, mit denen ihr euch engagiert, Ich möchte auch wirklich noch mal darauf hinweisen, ne, dass es recht einfach ist, Abgeordnete zu kontaktieren. Also schaut euch vielleicht einfach auch mal auf der Bundestagsseite, sobald die Ministerien und Ausschüsse stehen, an, wer sitzt denn da eigentlich? Wer hat diese Themen in der Hand und wer vertritt euch? Man kann Abgeordnete auch direkt kontaktieren. Man findet die Kontaktdaten online auf der Bundestagswebseite. Und damit würde ich sagen, wir springen kurz in die Inhalte. Also ganz grundsätzlich, die CDU-CSU ist natürlich im konservativeren Eck, im marktkonformen Eck, und die Überschrift für deren Bauprogramm würde ich nennen: Bauen, bauen, bauen. Und ja, wir verhalten uns natürlich irgendwie auch zur Wohnungskrise, aber alles, was mietenpolitisch linker ist, in Anführungszeichen, wird natürlich super kritisch betrachtet von der CDU-CSU. Das ist ja auch kein Geheimnis. Die SPD hatte ja den vorletzten Wahlkampf sehr stark auf die 400.000 fehlenden Wohnungen gelegt und ist dann in diesem Wahlkampf, würde ich sagen, etwas zurückgerudert, beziehungsweise hat natürlich auch aufgrund der nicht so sonderlich erfolgreichen Mietenpolitik, die nicht stattgefunden hat in der letzten Legislatur, dieses Thema nicht mehr so hochgekocht. Versucht aber grundsätzlich, und das erkennt man auch, würde ich sagen, in den Dingen, die geschehen sind in der letzten Legislatur, zaghaft, um es ganz diplomatisch und nett zu sagen, einen Schritt in Richtung mehr sozialen Wohnungsbau zu machen und die Mietenbremse nach vorne zu stellen. Es wird sicher super spannend. Und jetzt kommt der Hinweis, nochmal Dinge auch zu lesen, den Koalitionsvertrag tatsächlich zu lesen und zu schauen, welche Dinge vorkommen und welche auch nicht vorkommen. Ich habe das vorher schon gesagt oder angesprochen im Gespräch mit Katharina. Der Koalitionsvertrag ist die Ausgangsbasis für die Dinge, die dann angegangen werden. Also das ist schon das Dokument, auf das man immer wieder zurückgreift und sagt, okay, was ist die Agenda für diese Legislatur? Was wollen wir eigentlich machen? Das ist eigentlich die starke Ausgangsbasis, auf die man sich immer wieder rückbeziehen sollte. Spannende Punkte aus den Wahlprogrammen, die es hoffentlich in irgendeiner Art und Weise in den Koalitionsvertrag schaffen, aus meiner Perspektive, wo es aber sicher sehr viel Streit auch einfach wegen ideologischen Grundvorstellungen geben wird, ist auf der einen Seite die Bodenpolitik, also Thema Baukosten, die nicht nur rein über einen Gebäudetyp E oder über serielles Bauen und so weiter geht, sondern tatsächlich einen grundlegenden Faktor angreift. Also, was kann man eigentlich bodenpolitisch tun? Die SPD hat einen Bodenfonds im Wahlprogramm stehen gehabt. Also da darf man gespannt sein, was auf der Ebene überlebt. Die CDU-CSU hat eher über ein Baukostenmoratorium zu diesem Thema nachgedacht. Also der Satz dazu war: Mit uns gibt es keine neuen Standards, die Baukosten ohne nennenswerten Mehrwert erhöhen. Planungs- und Nebenkosten senken wir durch Digitalisierung und Beschleunigung von Bauleitung und Baugenehmigungsverfahren. Also das ist dieser klassische Effizienzpunkt. Also da darf man gespannt sein, wo da eine Schnittmenge ist, die funktioniert. Wo es auf jeden Fall eine Schnittmenge gibt, und das ist sicher auch interessant für die Architektinnenschaft, weil diese Idee aus der Architektinnenschaft herauskommt, ist der Gebäudetyp E, den tatsächlich beide Parteien explizit im Wahlprogramm stehen haben. Die SPD sagt dazu, sie wollen auf jeden Fall Baustandards vereinfachen, um damit auch das Bauen billiger zu machen. Und die CDU-CSU sagt dasselbe, mehr Einfachheit und kostengünstiger. Da ist es tatsächlich die Frage, wie diese Umsetzung aussehen wird. Also es gab ja bereits einen Gesetzesentwurf, der auch schon durchs Kabinett gegangen ist in der letzten Legislatur. Die Frage ist da jetzt, wie der neue Aufschlag aussehen wird und ob man sicher sein kann, wie sich das verhält zu vielleicht auch dem Thema tatsächlich experimentell und oder nachhaltig, weniger Material, reduzierte Materialwahl. Also der Gebäudetyp E ist, glaube ich, deswegen so verführerisch oder so gut angekommen, auch bei allen Parteien, weil man natürlich aus jeder Perspektive einen Aspekt findet, der sich positiv darstellen lässt. Ne? Also das Thema Kosten, das Thema Effizienz spielt quasi in jeden ideologischen Faden perfekt hinein. Also die alle am Prozess beteiligten Stakeholder sollten auf jeden Fall ein Auge drauf werfen, was heißt es für eigentlich den Faktor Nachhaltigkeit und auch Umbau. Und aber auch Seite Verbraucherinnen, wie wirkt sich das wirklich auf Preise und Kosten aus? Ne? Also bisher ist ja, ja die Grundannahme, dass es billiger wird, aber wird es dann auch an MieterInnen so weitergegeben? Also da darf man sehr gespannt sein. Und was heißt das auch für Gebäude, wenn sie dann weiterverkauft werden? Also es gibt schon noch ein paar Fragen, die da auf jeden Fall noch zu klären sind. Das wird aber auf jeden Fall auch ein spannender Prozess. Genau, dann haben wir schon mal zwei Themen. Mietenpolitisch bin ich ganz gespannt, was insgesamt rauskommt an Konsens zwischen diesen beiden Parteien. Da blicke ich nicht zu positiv drauf, muss ich sagen. Also wahrscheinlich wird die Mietpreisbremse verlängert werden, hoffe ich, sehr stark. Aber alles, was darüber hinausgeht, darf man sehr gespannt sein. Es wurden schon auch in den früheren Legislaturen, also wo, wir hatten ja schon mal GroKo, wurden tatsächlich schon auch, gerade auch im Bereich BIMA, also Bund, der selbst baut, schon auch ganz interessante Selbstverpflichtungen angegangen. Da muss man schauen, wie das im besten Fall noch ambitionierter wird, beziehungsweise was überhaupt mit dem Thema Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, Ökobilanzierung, Lifecycle Assessment, da bin ich sehr, sehr gespannt, was überhaupt passiert, weil da wiederum zu nichts in den Wahlprogrammen steht. Also das kann man auch beobachten, dass zu gewissen Themen vermutlich sehr explizit nichts in den Wahlprogrammen steht. Also was die CDU-CSU ja sehr prominent gesetzt hat, ist das Thema GEC, also Heizungsgesetz, abschaffen. Die Frage ist nur, was tut man denn dann? Weil es müsste nämlich eigentlich auch eine europäische Gesetzgebung, die EPBD, die European Building Directive, umgesetzt werden bis 2026. Das sind Sanierungsstandard für die Worst Performing Buildings, also für die energieuneffizientesten Gebäude, und wird quasi eine Kotierung vorgenommen, die umgebaut werden muss, um den ja, CO2-Ausstoß und so weiter, der ganze Rattenschwanz, um das quasi zu verbessern. Und das ist natürlich ein quasi Heizungsgesetz 2.0 in Anführungszeichen, weil das natürlich einen erheblichen Einfluss haben wird auf die Bauwirtschaft und vor allem auch auf die EndverbraucherInnen. Also da gibt es extrem viele Fragen und keine konkreten Positionen in den Wahlprogrammen. Also da darf man sehr, sehr gespannt sein und ich hoffe tatsächlich auch sehr, nochmal einen ganz expliziten Aufruf dazu, auch für alle Architektinnen, sich explizit mit der Wärmewende auseinanderzusetzen und was das eigentlich heißt. Es gibt ganz extrem viele Positionen aus der Architektinnenschaft heraus, die rein übers CO2 argumentieren. Und den Effizienzaspekt, also im Sinne von mehr Dämmen, so dass weniger Heizkosten im Gebäude entstehen, so ein bisschen außen vor lassen mit der Argumentation, ja, dann muss man halt ein Polymer anziehen. A little bit classistic. Und vor allem auch ein bisschen hart, wenn man damit rechnet, dass die Heizpreise extrem anziehen werden. Also das ist ein Thema, wo ich nur jedem empfehlen kann. Es ist super technisch, es ist ein bisschen abschreckend auch. Es wird, finde ich, auch nicht so sonderlich gut von keiner Partei kommuniziert. Aber es wird auf jeden Fall eins der großen Themen. Es gibt ja auch House Europe als Initiative, also auch relativ viele Innis, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, mit den Sanierungsaspekten. Also da besteht aus meiner Perspektive auch echt noch recht viel Aufholbedarf im Sinne der, ja, was sind das da eigentlich für Policy-Entwürfe, die da kommen? Was heißt das eigentlich für uns in der Umsetzung, also für ArchitektInnen-Umsetzung? Und wie beeinflusst die Gesetzgebung EndverbraucherInnen? Also gerade auf der Kostenseite, also ich finde das ein bisschen fahrlässig, das nur aus der reinen Gebäudeperspektive zu argumentieren. Genau, so viel dazu. Also Hinweis Wärmewende und EPBD. Thema kreislaufgerechtes Bauen kann man auch einen Blick drauf haben. Gibt es auch nicht richtig Positionen dazu? Die SPD und die Grünen hatten das auf jeden Fall im Wahlprogramm, die CDU, soweit ich weiß, nicht. Es gab ja die NKWS, die Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie. Ob die SPD wirklich mitnimmt und umsetzen will, es war eher unambitioniert formuliert im Wahlprogramm. Da darf man sehr gespannt sein, was passiert. Wahrscheinlich sollte das Bauministerium ein Bauministerium bleiben und sollte die SPD weiter dieses Bauministerium besetzen, kann man sehr stark davon ausgehen, dass auch das Thema serielles Bauen und serielles Sanieren vorkommen werden. Auf irgendeine Art und Weise. Das serielle Sanieren wahrscheinlich nicht so stark, weil zum Thema Umbau hatte bis auf die Grünen niemand was richtig im Programm stehen. Aber das serielle Bauen auf jeden Fall. Und das auch nochmal ein Hinweis an alle Architektinnen, die jetzt zuhören. Das ist wirklich ein Wahnsinn, was da für Architektur produziert wird, weil da sind Architektinnen in der Regelfall auch gar nicht beteiligt. Aber das ist auch was man sich mal anschauen könnte. Welche Anbieter da gerade so unterwegs sind, welche Vorschläge da gemacht werden und das vielleicht auch irgendwie ein spannender Bereich ist, um da mal reinzugehen. Ja, das auch als Hinweis. So viele Business Opportunities hier mit der Baupolitik. Und dann sage ich noch kurz was zum Bauministerium. Die CDU, CSU und Katharina hatte das auch schon in den Stories bei Kontextur mit einmal kurz mit einem Artikel geteilt. Es kann sehr gut sein, dass die CDU das Bauministerium nicht unbedingt erhalten will und oder in zusammengelegter Form erhalten will nur. Das heißt, es steht im Raum, ob das Bauministerium nicht zusammengezogen wird mit Themen wie Digitalisierung und Infrastruktur, was natürlich zu einem ganz neuen beziehungsweise einem Ministerium mit anderem Schwerpunkt führen würde. Und das ist, da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt. Aus meiner Perspektive ist es noch sehr schwer zu sagen, wer da was in die Waagschale wirft und wie wahrscheinlich das ist, dass das tatsächlich passiert. Ich fände es total schade und einen Rückschritt, weil natürlich solche kompletten Umstrukturierungsprozesse auch immer Umstrukturierungsprozesse in der Mitarbeiterinnenschaft, in Grundstrukturen, in Arbeitsprozessen bedeuten, weil die Struktur der Ministerien gespiegelt im Parlament die Ausschüsse darstellt. Das heißt, falls sich die Struktur der Ministerien ändert, heißt auch, dass sich die Ausschussstruktur ändert und die Abgeordneten, die vielleicht an Themen gearbeitet haben, neu zusammengewürfelt werden, was per se ganz normal ist, dass man sich quasi einen neuen Ausschuss auch theoretisch in der nächsten Legislatur aussuchen kann, aber natürlich dann eine unterschiedliche Abwägung oder Wichtigkeiten sind, wenn ein Thema wirklich einen eigenen Ausschuss hat und nur Bauthemen beispielsweise behandelt werden oder dann auf einmal Infrastruktur und Bauen und Digitalisierung in einem Ausschuss sind. Also das ist auch was, was man aufmerksam beobachten soll, wer die Ministerien bekommt, auch welche Parteifarbe das Haus hat, also welcher Minister oder Ministerin dann in das Ministerium führt, weil das natürlich auch ausschlaggebend sein wird für die ungefähre Richtung und die ungefähren Punkte, die gesetzt werden können, weil natürlich die jeweilige Parteifarbe dann schon immer stärker beeinflusst, welche Punkte gesetzt werden. Also da darf man gespannt sein. Letzter Punkt vielleicht noch kurz, Honorarordnung und Vergabe. Da bin ich auch sehr gespannt, was passiert. Das waren beides Punkte, die in der alten Legislatur gerade so eigentlich eingebracht wurden und dann nicht mehr entschieden worden sind. Da gäbe es total viel Potenzial, progressiv nach vorne zu gehen. Und die Architektenkammer war da auch echt gut dran, sich einzubringen mit progressiven Positionen. Angepasstes Leistungsbild, Thema Vergütung von Leistungsbildern, die es vielleicht noch nicht so gibt. Also Thema Umbau und Arbeiten mit dem Bestand. Und das ist natürlich fraglich, wie das jetzt einfließen wird, weil dazu gab es auch keine richtigen Positionen in Wahlprogrammen. Also darf man gespannt sein, inwiefern da SPD und Union bereit sind, in eine progressive Richtung auch klimatechnisch zu denken und zu arbeiten. Leider wurde ja, also gerade von der CSU, das Thema Klima extrem ideologisch aufgeladen, also gerade auch im Wahlkampf mit dem Kampf gegen die Grünen und spezifisch gegen Robert Habeck. Also da bin ich leider ein bisschen, ja, wir hoffen auf das Beste. Sagen wir so. Genau. Das waren dann eigentlich auch schon die Kernthemen baupolitisch. Mietenpolitik habe ich nur kurz angeschnitten, aber so wird das wahrscheinlich auch laufen mit diesen beiden Parteien in der Regierung. Es heißt auf jeden Fall Druck machen. Was ich jetzt nicht angeschnitten habe, waren die ganzen Förderprogramme, Städtebauprogramme und so weiter und BauGB. Das kommt auch, das ist auch ein Riesenprojekt. Man darf auch sehr stark davon ausgehen, dass 246e wahrscheinlich durchgezogen wird. Also es braucht auf jeden Fall im Rahmen der nächsten Legislatur sehr viel, sehr gute Lobbyarbeit. Also Leute, bringt euch ein. Die Kammer macht echt gute progressive Arbeit, aber man kann natürlich immer mehr machen und noch mehr Druck machen. Und vielleicht auch, wenn man eine junge Stimme ist und Bock hat, mitzuarbeiten, da mal richtig reinzugehen und Positionen mitzuprägen, ist sicher auch wert. Also ich kann es nur empfehlen. Politische Arbeit ist super spannend. Auch wenn man vielleicht nicht sofort Rückkopplungseffekte und oder sofort einen Übertrag in die Realität sieht und spürt, weil politische Arbeit einfach auch langfristig ist und richtiges Hinarbeiten an Themen. Aber ich finde, es hilft total, sehr viele Sachen zu verstehen und auch Zusammenhänge zu verstehen und auch abzuschätzen, wie unterschiedliche Stakeholder zusammengedacht werden müssen. Genau, soweit von mir. Ein kleiner Ausblick auf die kommende Legislatur. Und ja, danke fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, noch mehr dazu zu hören oder vielleicht immer mal wieder so ein politisches Update wollt, könnt ihr euch auch gerne melden. Ich hatte so ein bisschen, nur als kleine Kommentierung zum Schluss, bisschen Bauchschmerzen, dass wir am Anfang manche Themen nicht intensiv genug diskutiert haben und oder vielleicht zu schnell über Sachen drüber gegangen sind. Also gebt gerne mal Rückmeldung, wie ihr die Episode findet, ob euch das interessiert oder ob ihr vielleicht bei manchen Aspekten nochmal mehr Tiefe wollt, mehr Details oder bessere Erklärungen. Ich hoffe, ihr habt aber trotzdem nachvollziehen können, zu welchen Themen wir wie gesprochen haben. Und ja, wir freuen uns, dass ihr uns immer zuhört und ich wünsche euch einen schönen Tag und sag bis bald. Das war's für heute mit dem Kontextur-Podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und hinter den Kulissen sind wir natürlich schon am Arbeiten an den nächsten Episoden. Wir freuen uns also immer auf Feedback und Rückmeldungen, auch gerne zum Thema, was wünscht ihr euch, was würdet ihr gerne hören, auf einer inhaltlichen Seite. Wenn ihr den Podcast außerdem unterstützen möchtet, dann leitet ihn gerne an andere Personen weiter, die sich auch für die Themen rund um den gebauten Raum interessieren. Hinterlasst uns Kommentare auf Spotify, Instagram oder Apple Podcasts und unterstützt uns auf Steady. Bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Tschüss!